Kurzer Hinweis hier am Anfang, Daniel, Kurtenschulte und ich sind in dieser Folge ein bisschen stark in die Spoiler auf einmal reingerutscht, was Titan betrifft. Also wir erklären jetzt nicht die ganzen Plotpoints, vor allem eigentlich gar nicht die vom Anfang des Films, aber schon den Bogen, den der Film spannen will und die Aussage, die vielleicht dahinter stehen könnte. Deswegen, da das ein Film ist, der schon davon lebt, dass man das eventuell noch nicht weiß, müsst ihr euch überlegen, ob ihr die Folge anhören wollt, aber bis der irgendwann vielleicht Ende des Jahres in Deutschland rauskommt, habt ihr vielleicht auch schon wieder vergessen, was wir hier gelabert haben. Aber ich wollte es einmal sagen. Spoiler für Titan. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, immer noch aus Cannes mit Daniel Kurtenschulte.
Hey, hallo.
Und mir, Christian Eichler. Hi, Daniel, du bist für die Frankfurter Rundschau natürlich hier. Das wievielte Mal bist du in Cannes?
Das 20. glaube ich. Ich habe Geburtstag dieses Mal. Also das Cannes-Jubiläum sozusagen, ja. Feiere ich.
Wie ist es für dich, dieses doch recht andere Jahr?
Ich finde es gar nicht so anders. Ich finde das Wettbewerbsprogramm auf dem Niveau eines guten Cannes-Jahrgangs, da kann man überhaupt nicht meckern. Und was ist so anders? Man geht ins Kino, schreibt drüber.
Ticketing-System zum Beispiel, ich bin das erste Mal da, deswegen komme ich jetzt immer auch überall rein. Weißt, ich habe quasi eure Horrorjahrgänge nicht mitgemacht, in denen man immer so lange anstehen musste. Aber du verziehst schon das Gesicht, so schlimm war es gar nicht wahrscheinlich.
Also ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde das Ticketsystem okay. Ich habe keine Lust, mit dem Handy rumzulaufen den ganzen Tag. Und das muss immer aufgeladen sein, sonst kann man die Tickets nicht zeigen. Ich hätte es lieber auf Papier, aber das ist der einzige Haken daran. Man kriegt sie halt immer. Man kriegt sie sofort, man hat ein Ticket, man weiß, man kommt in den Film. Und ja, man muss nicht anstehen. Das ist schon eine gute Sache.
Ja. Wie fandest du The French Dispatch? Wir haben da in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet. Was findest du, hat Wes Anderson da angestellt jetzt mit diesem neuesten Film?
Er hat eigentlich nichts anderes angestellt, als er immer anstellt. Ich finde, seine Filme werden immer mehr zu einem Wes Anderson-Museum. Sie sind sehr distanziert und sehr, sehr äußerlich. Ich weiß nicht, warum er sich so emotional so zurücknimmt. Es sind ja Filme, die so in ihren Referenzen und in ihren ironischen Brechungen aufgehen, dass man gar nicht weiß, wo der Filmemacher selber steht, außer was er mag und was er liebt. In dem Fall ist es hier der Journalismus, der gute Feuilleton-Journalismus. Das ist natürlich schön, wenn man einmal so eine Hommage an die eigene Arbeit sieht, da freut man sich.
Ja, hast du dich erkannt in den JournalistInnen, die da gezeigt werden?
Na, also die Figur, die Bill Murray spielt, der Redakteur ist natürlich schon der ideale Redakteur, den man immer gerne hätte.
Und er sagt doch diesen schönen Satz irgendwie, schreib es so, als könnte man meinen, dass du es absichtlich so geschrieben hast oder irgendwie so, ne?
Ja, das ist jemand, der eben nur ab und zu mal einen Satz ändert und dann zum Besseren und lieber eine Anzeige rausschmeißt, als den Text zu kürzen. Ja, sowas wünscht man sich.
Ja, aber du stehst auch jetzt so ein bisschen mit Verwunderung vor diesem Weg, den Wes Anderson weiter beschreitet.
Überhaupt nicht, ich stehe gar nicht vor Verwunderung. Das ist einer von den Filmemachern, die einfach genau das machen, was man von ihnen erwartet. Und wenn man sie liebt, dann freut man sich, dass man genau das bekommt. Nur halt wie ein Maler jetzt, der im selben Stil ein anderes Bild malt, über ein anderes Sujet. Aber es bleibt absolut das Wes Anderson-Kino. Also wenn ich ein Buch über ihn machen würde, dann wäre das ein Pop-Up-Buch mit schönen flächigen Abbildungen und jede Menge Fußnoten.
Du liebst sie nicht?
Doch.
Doch. Also für dich funktioniert das so?
Es ist halt ein Kino,
ich kann dich nicht ganz lesen, was Wes Anderson angeht, deswegen klar.
Es ist halt das, was es ist. Also ich mag ja andere Filme lieber, das gebe ich zu. Ich mag lieber Filmemacher, die mich emotional berühren. Aber ich finde Wes Anderson ein Regisseur wie Peter Greenaway. Also es gab immer Regisseure, die formal, präzise, unheimlich klug, gesellschaftlich oder ästhetisch oder historisch gearbeitet haben. Und das kann man dann bewundern, davor stehen und in dem Fall sich auch extrem amüsieren. Aber für mich geht das dahin wie das Meer. Ich kann davor sitzen und dann ist es irgendwann vorbei und dann ist auch egal.
Ging dir das bei Benedetta auch so?
Also Benedetta ist der Skandalfilm, den sie hier platzieren, normalerweise in die Mitte, aber jetzt war das schon mal im ersten Drittel. Das machen sie sehr gerne hier in Cannes, dass man einen Film hat, wo man genau weiß, es regen sich Leute furchtbar drüber auf. Und in dem Fall ist es natürlich genauso erwartbar wie ein schöner Film von Wes Anderson. Ja? Das ist ein verhufen Edeltrash. Da weiß man, wo man dran ist. Ich finde das in sich einen absolut konsequenten und gut gemachten Film, nur ein gezieltes Ärgernis. Und da bin ich auch voll dabei. Also ich weiß nicht, warum ein Festival, das ein Problem hat mit der Repräsentanz von Frauen, jetzt so prominent einen Film platziert, in dem Sexszenen wie aus Softpornos der 70er Jahre präsentiert werden und letztlich ja ein sehr ja, eine Altherrenästhetik, muss man schon sagen, auf das Sujet des Nonnenfilms geworfen wird. Das ist ja auch nicht neu, also es gab ja schon in den 70er Jahren Filme wie, wie hießen sie, weiß ich nicht, irgendwas hinter Klostermauern oder...
So Nunsploitation-Geschichten.
Ja, genau, und das, bei Verhoeven ist es halt immer auf einem anderen Niveau. Der ist natürlich ein großer Filmemacher. Sein letzter Film, der hier lief, L, war ganz fantastisch.
Mhm. Aber es sind ein paar Filmemacherinnen immerhin im Wettbewerb vertreten, unter anderem Julia Ducournau mit Titan. Eventuell kennt man auch ihren Vorgängerfilm Raw. Ich bin leider nicht gesehen. Und in diesem Film geht es, eigentlich haben wir zwei Filme hintereinander, die wir anschauen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Wir fangen an, sehen die kleine Alexia mit ihrem Vater im Auto. Sie tritt wie wild hinten immer an den Sitz ran. Sie nervt ihn. Sie gurtet sich ab, springt da auf der Rückbank rum. Er will sie festhalten, zieht die Karre auf einmal gegen die Leitplanke und wir sehen nur von außen so einen Blutspritzer an der Scheibe und wir wissen, okay, irgendwas ist mit diesem Kind passiert. Es kriegt eine Titanplatte in den Schädel eingesetzt und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sehen sie in so einer ja Autoshow als so Striptease-Tänzerin auf so einem Auto sich da rekeln, bis ihr dann schließlich ein Mann zu nahe kommt, beziehungsweise sie verfolgt. Und dann hat dieser Film, finde ich, so ganz viele, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Vorführung war, ganz kleine Gewaltmomente immer wieder, so alle 5 Minuten, sodass man wirklich nicht so richtig, ja, du guckst mich ganz fragend an, nicht so richtig weiß, wohin geht das jetzt eigentlich, diese Geschichte? Wird das jetzt ein Serienkiller-Film, wird das ein Actionfilm und dann irgendwann später dreht sich das nochmal in eine andere Richtung? Ich hatte aber das Gefühl, vielleicht war das auch der Provokationsfilm in der Mitte des Festivals, den du gerade beschrieben hast, der mit Benedetta vielleicht ein bisschen zu früh kam, weil ich habe das Gefühl, das Kino hat aufgestöhnt vor Erleichterung eigentlich, dass es mal ein bisschen brachialer geworden ist.
Also es ist der brutalste Film, den ich hier jemals gesehen habe.
Ja?
Ich finde die Mordszenen in einer Drastik ausgespielt, die ich wirklich imponierend brachial fand. Aber es ist ja nicht wie bei Verhoeven ein Selbstzweck. Der Film ist ja hoch theoretisch zu lesen. Es geht ja um Gender-Identität. Es geht, also jemand findet offensichtlich eine neue Identität in einer anderen sexuellen Identität. In dem Fall ist sie mutiert sie zumindest von der Außenperspektive von der Frau zum androgynen Mann. Als solcher gewinnt diese Person die Liebe, eine väterliche Liebe, völlig asexuelle väterliche Liebe von dem Vater des vermissten Jungen, dem dann aber auch völlig egal ist, dass sie das nicht ist, dass sie eine Frau ist und jemand anders. Und diese unschuldige Liebe bleibt bestehen, trotz der Vorstellung, dass es nicht nur jemand Falsches ist, sondern dass ein Mörder auf der Flucht ist oder eine Mörderin in diesem Fall. Mhm. Und das ist nur die Geschichte, die diese vielen heute so viel diskutierten Themen hat von Geschlechtlichkeit, sondern es ist ein unheimlich stark inszenierter Film. Also jedes Bild in dem Film ist wirklich, es hat eine Power. Und dazu gehört eben auch diese Hauptdarstellerin, die man vorher nicht kannte, die hier wie eine Laiendarstellerin geführt wird. Also die ein völliger Fremdkörper in dem Film ist und bleibt.
Agathe Roussel, ja.
Ja, und faszinierend anzuschauen. Also es ist wirklich genau das, was der Film will. Und also man kann das nur vergleichen mit David Cronenberg, der dieses Genre des Body-Horror, des Körper Horror geprägt hat in den 70er ja. Jahren mit Filmen wie Videodrome oder später.
Wobei ich diesen Vergleich zu Crash irgendwie gar nicht so ganz hier sehe eigentlich in dem Film. Das habe ich jetzt oft gelesen, Crash 2.0 oder Anlehnung an Crash. Natürlich, es geht auch um Autos, aber was ich bei diesem Film irgendwie ein bisschen anders finde als bei Cronenberg, ist, dass er so gut Existenz ist vielleicht auch noch so, aber dass er so sprunghaft ist. Also, dass man wirklich eine Zeit lang nicht weiß, wohin geht es jetzt und dann wird das fast wie so ein, ja fast, ich hatte das Gefühl, wie so eine Parodie auf so einen französischen Gesellschaftsdrama-Festivalfilm, der Vater mit dem Sohn, den er nicht lieben kann oder der lange verschollen ist und sowas. Und diesen Turn habe ich null erwartet in dem Film, dass er sich dann so lange tatsächlich um diese Häuslichkeit auf einmal dreht. Und das fand ich irgendwie sehr überraschend. Ich weiß nicht, ob ich es befriedigend... Ich hätte mir auch gerne noch eine weitere Stunde angeschaut, wie dieser brachiale Kreislauf aus dem Anfang immer weitergeht, aber frage mich jetzt, ob das nicht vielleicht eine einfache Bedürfnisbefriedigung für mich gewesen wäre und es nicht tatsächlich intelligenter ist, den Film so weiterzuerzählen, wie das da passiert ist.
Nein, ich finde es ein Film wie Clockwork Orange. Ich finde es einen absolut ikonischen Film, ist, ja, was seine Bilder angeht. Vielleicht nicht so bedeutend wie Clockwork Orange von Stanley Kubrick, aber ein Film, der eigentlich ein Gesellschaftsbild zeigt, also eine Gesellschaft im Umbruch, die Werte von Familie oder Emotionalität sind bedroht. Ja? Sie werden in dem Film verteidigt, gerettet. Und das ist nicht parodistisch gemeint, das ist absolut ernst gemeint. Also sie hat die Vaterfigur zur eigentlichen Hauptfigur gemacht. Ja, es ist klar, die Frau ist in jeder Szene zu sehen, aber der Vater ist die emotionale Angel, ja, in dem das Ganze sich immer wieder erweist als wirklich wahr. Nicht? Also was man da sieht, es geht hier wirklich um Verlust, um väterliche Liebe, um die ja, auch um die Verteidigung von etwas, was alle anderen nicht verstehen. Also der ist ja Feuerwehrhauptmann und muss dann eben diesen merkwürdig aussehenden Menschen, den er für seinen Sohn hält, vor allen Männern. Das ist so eine richtige männerbündische Veranstaltung, diese Feuerwehren. Das sind alles so Macho-Männer, die vom Fitnessstudio kommen. Und dann kommt dieser androgyne Junge und führt dann so einen Striptease-Tanz auf vor diesen ganzen Feuerwehrleuten. Also solche Szenen sind einfach von einer solchen Tiefe, finde ich, was eben die Behandlung von Geschlechteridentität angeht. Also es ist wirklich ein Thema, was uns so oft begegnet in der bildenden Kunst, in der Literatur im Moment und jetzt gerade so wenig richtig neue Behandlungen erfahren hat gleichzeitig. Und hier ist mal ein Beispiel, wo man sagen muss, das ist ein Thema. So kann man es sehen. Hier haben wir mal eine metaphorische Darstellung des Ganzen, die das auf eine Ebene bringt, die allgemeingültig ist, sehr visuell und eben die emotionale Wahrheit dazu präsentiert.
Ja, emotionale Wahrheit finde ich interessant, den Begriff jetzt. Ich hatte mich gefragt, als ich mich selber beobachtet habe, also ich glaube, das, was ich mit parodistisch meinte, ist, dass es ja auf der reinen Handlungsebene, also wenn man jetzt nur fragt, okay, was passiert da eigentlich und wie ist das in intradiegetisch in der Welt des Films für uns erklärt, dann gibt es ja so einen Bruch, der auch ein Bruch mit einem Nasenbruch eigentlich ist, auf dem auf einmal dieser Film eine andere Richtung nimmt. Und wo dann gesagt wird, okay, sie versucht sich da jetzt bei diesem Mann, der sein Kind eben verloren hat, einzunisten und ihn irgendwie zu täuschen, dass sie das ist. Und das fand ich in dem Sinne parodistisch, dass ich nicht erwartet habe von diesem Film, dass auf einmal so ein seltsames, ernsthaftes, aber ein bisschen überdrehtes und ja auch sehr komödiantisch dargestelltes Versteckspiel dann passiert. Also wir haben diese Macarena-Szene bei der Beatmung und viele solche anderen Sachen, die ja wirklich fast wie in so einer leichten Screwball-Komödie, wie so ein Verwechslungsspiel auf einmal stattfinden. Und das fand ich so ein bisschen ironisch, habe mich dann aber gefragt, ob nicht vielleicht diese Beobachtung, die ich selber gemacht habe, also ich hätte eigentlich lieber die brachiale erste Hälfte gehabt, ob das nicht auch was aussagt über so eine Art mit Gender oder auch Trans-Themen umzugehen, dass man quasi sagt, ja, so man feiert sie popkulturell, wenn sie brachial sind, wenn sie groß sind, wenn wir diese starken Frauencharaktere zum Beispiel haben. Und dann, wenn es aber tatsächlich ernst wird, wenn es verletzlich wird, dann hält man es vielleicht für zu ernst oder zu dramatisch oder sowas. Und deswegen, also finde ich immer mehr Gefallen auf jeden Fall an dieser zweiten Hälfte des Films, auch dass die beiden durch ihre unglaubliche Stärke erst so zusammenfinden können. Also niemand kann sie erhalten, niemand kann irgendwie ihr die Richtung vorgeben, bis er dann kommt und da wie so eine auch Titanmauer eigentlich steht und sie einfängt. Das fand ich einen ganz schönen Gedanken und es trotzdem weich gezeichnet ist. Ne?
Ja, ich meine, wenn du sagst, es hat Anklänge vom französischen Familienfilm oder vom typischen Gesellschaftsdrama, das hat es und das soll es auch, weil es bringt zwei völlig konträre Genres zusammen, nicht? Diesen exploitationhaften Gewalt-Horror und eben, es hat ja noch ein Fantasy-Element, muss man dazu sagen, also sie ist schwanger, aber es kommt nicht Blut aus ihrem Bauchnabel, sondern Öl, Motoröl. Ja. Sind halt ein bisschen nicht nur an David Cronenberg, sondern vielleicht auch an Matthew Barney, den Film- und Videokünstler, der eben auch so die Ikonografie des Automobils mit so einer Sexualität auflädt. Also das
Holy Motors musste ich auch an die Endszene denken.
Ja, ja, natürlich. Also der Fetisch Auto ist tatsächlich in dem Film sehr stark. Aber wenn das nicht so gut gemacht wäre, also wenn nicht auch diese elementar menschlichen Szenen da so glaubhaft wären, also einfach auch so wenig äußerlich, ne? Dann würde das alles nicht funktionieren. Und diese Mischung ist sehr schwer zu verarbeiten, weil es für einen selber immer wieder überraschend ist. Es gibt so viele Plotpoints, wo man denkt, oh Gott, was ist das jetzt? Mhm. Ja, und trotzdem fängt
man denkt ja immer ja zwischendurch, ach stimmt, sie ist ja noch schwanger und verwandelt sich jetzt scheinbar selber in Titan oder sowas. Ne? Das hat man immer, finde ich, ab und zu vergisst man das wieder, dass es eben diese Ebene ja auch noch gibt. Kriegst du denn die ganzen Sachen für dich in einen, also ist der Film für dich toll, weil er das Thema irgendwie neu und anders verhandelt und weil es da so viel drin zu entdecken gibt? Oder kriegst du irgendwie ein kohärentes Bild im Kopf zusammen, die Titanplatte, der Sex mit dem Auto, diese Geschlechtsidentität, Geschichte, Vaterschaft, Geburt, kriegst du das auf irgendein Thema?
Ja, ich krieg's auf ein Thema, das habt ihr gerade benannt, also dieses Thema Geschlechteridentität, das ich durch sehr viel
Aber was haben die eben, Autos und die Titanen damit
zu tun? Ja, weil das eben auch fetischisierende, erotische Dinge sind. Mhm. Ja, also die Beziehung zum Auto ist für viele Leute ein Ersatz für Sexualität. Nein, das passt alles schon sehr gut zusammen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man nun diese Autosex-Geschichten gesehen hat. Aber die Mischung halt ist es und diese Stärke, also dass jedes Bild diese Kraft hat, und das liegt eben auch an diesen Darstellern. Also da haben wir wirklich zwei Darsteller, die jede Szene so ausfüllen, dass kein Zweifel daran besteht, dass das Absurde einen Sinn hat, also was ihnen geschieht.
Ja, Vincent Landon ist der andere. Ist es, du schwärmst so, ist es für dich der beste Film bisher, den du hier gesehen hast?
Nein, und ich finde andere Filme auch sehr, sehr gut. Also ich bin, bei dem Film bin ich ein bisschen zwiespältig. Ich finde ihn, wie gesagt, durch die Brutalität des ersten Teils eben auch problematisch in einigen Szenen. Ja. Ja, also ich finde schon, es geht schon sehr ins Exploitation-hafte. Da muss man mal fragen, ob man das...
Ich finde, er hält sich immer gerade, also gerade wenn man denkt, jetzt wird der Nippelpiercing wirklich ausgerissen und wir sehen, das hält er sich immer gerade zurück. Also ich finde, wir haben neulich über Possessor zum Beispiel gesprochen, da werden ja noch vom Cronenberg Spross, da werden dann noch Körperteile anders zertrümmert. Ich fand, dass der hier gerade so immer auf Messers Schneide tanzt.
Ja, ist halt die Frage... muss man es sehen? Will man es sehen? Was bringt es? Es gibt ja ganz tolle Brutalität in Filmen. Also das berühmteste Beispiel ist, glaube ich, der andalusische Hund von Buñuel, wo das Auge zerschnitten wird. Ja, das ist eine Szene, die sich nicht abnutzt und im künstlerischen Film eine absolute Berechtigung hat. Und das ist hier eben genau der Kontext, wo sowas eigentlich eine Berechtigung hat. Deswegen, als ich es gesehen habe, dachte ich, scheiße, was wird das jetzt? Mhm. Aber es wurde ja was. Also es wurde ja nachgeliefert.
Was mochtest du noch, was du gesehen hast?
Ja, ich mag von Mia Hansen und Love Bergman's Island sehr gerne. Das ist jetzt das Feel-Good-Movie im Vergleich zu dem...
Was hast du daran erkannt? Wir haben viele, mit denen ich ja gesprochen habe, waren doch eher ratlos diesem Film gegenüber. Was machst du daran?
Nö, also das ist ein Film, der etwas macht, was man früher häufiger gemacht hat. Man fährt an einen Ort und entwickelt an diesem Ort, in diesem Fall ist es die Insel, wo Ingmar Bergman gelebt hat und wo dort ein Museum ist, mit den Menschen, die man dort trifft, eine Situation. Das berühmteste Beispiel ist von Rossellini, Reisen in Italien, oder auch Stromboli von Rossellini, der hat das eben erfunden, diese Mischung aus dokumentarischem und erzählerischem Film. Alles Filme, die Ingmar Bergman beeinflusst haben. Und dann entsteht aber etwas ganz Untypisches, nämlich diese beiden Menschen, die sich da aufhalten, um Drehbücher zu schreiben, die sind überhaupt keine absoluten Bergmann-Fans. Sie kennen Bergmann, also vor allen Dingen der Mann, den Tim Roth spielt, der hat schon Bergmann mit der Muttermilch aufgesogen. Die Frau ist jünger, eine andere Generation, und hat eben nicht so diese Fanbeziehung dazu. Und dazu kommt es auch gar nicht. Also das ist überhaupt kein Fanfilm über Ingmar Bergmann, aber es passiert so allmählich etwas sehr Bergmannhaftes, nämlich dass ein Traum Realität wird. Also dass das Träumen sich mit dem vermischt, was wir gerade erleben. Also es ist wie in dem Film, den Bergmann auf dieser Insel gedreht hat, wie in einem Spiegel oder auch anderen Filmen von Ingmar Bergmann, Die Stunde des Wolfs oder Persona oder Die Zauberflöte. Oder wir haben immer wieder bei Bergmann diese Elemente, wo etwas Traumhaftes mit dem Reellen in Verbindung gebracht wird. Oder die Arbeit am Träumen in der Zauberflöte. Also das sind einfach schöne Bergmann-Elemente, Aber auch das Reden über Kultur und Kunst finde ich wunderbar an dem Film. Also wie die sich über ihre Arbeit unterhalten. Und das alles ist getragen von dieser Beziehung zur Landschaft, die man da erlebt, und diesem Ton. Also man stellt sich vor einen Ort, wo man auf gute Ideen kommt und wo man auch in so eine hypnotische Stimmung gerät, dass einem was Besonderes auffällt an sich oder an seinem Partner oder am Leben. Und das ist alles so sinnlich und spielerisch vermittelt. Also ich finde, Mia Hansen Love ist eine einzigartige Regisseurin. Also niemand kann das so aus dem Ärmel schütteln, ne? Diese Leichtigkeit des Seins.
Du musst gleich los, ne? Hast du
5 Minuten.
5 Minuten, genau. Sonst noch was? Was fandst du noch besonders bemerkenswert?
Ja, wie immer finde ich Leo Carax sehr bemerkenswert, der das Festival hier mit Annette eröffnet hat. Ist schon wieder eine Woche her. Aber
stimmt.
Das ist eben auch ein Film, der einen auf so eine Tour de Force mitnimmt, wo der Held sehr böse ist und man Dinge ertragen muss, die eigentlich, wo man denkt, das ist jetzt widerspricht dem leichten Ton eines Musicals oder der schwelgerischen Inszenierung. Also der Film hat lauter Widerhaken, die ihn daran hindern, geschmäcklerisch oder banal zu sein. Also den finde ich für sich genommen auch einen absolut wunderbaren Film.
Ging es dir auch so, dass du die Songs dann so in der zweiten Hälfte irgendwie zu repetitiv und eintönig fandst? Ich finde, der hat so einen unglaublichen Start, dieser Film, und man denkt, was passiert denn jetzt alles, und er wechselt die Form und sonst was, und danach, wenn dann dieser Plan, dieses Kind zu vermarkten, irgendwie sprießt, hat ganz komische Eintönigkeit dieser Film auf einmal, so als würden wir nur noch Wiederholungen sehen, oder als wären die, hätten die Sparks keine Melodien mehr gehabt, oder irgendwie so ging es mir da.
Ja, ich war Sparks-Fan, als ich 12 und 13 war schon. Also die Sparks gab es schon immer für mich. Und die haben nun mal, in dem Film haben sie eigentlich kein Musical im engeren Sinne geschrieben, sondern eher eine Art von Oper in so einem Minimal-Music-Stil. Das heißt, die Lieder sind nicht melodisch, sondern sind eher rhythmisch und werden dann über mehrere Stimmen, also über die Tonalität erzählt und nicht unbedingt eher über die Klangfarbe als über die Melodie. Und das ist natürlich für ein Musical ungewöhnlich, aber also wie gesagt, ich bin Sparks-Fan, also da kann man mich nicht fragen. Das finde ich alles gut, was die machen.
Alles klar. Einen noch nennen vielleicht.
Ja, der schlechteste Film des Festivals ist von Nanni Moretti.
Habe ich schon gehört. ich weiß gar nicht mehr, wer beschwert hat. Ja. Joachim Kurz.
Ja, das würde ich bestürzen, also zu sehen, wie jemand, der hier mal gewonnen hat, mit das Zimmer meines Sohnes, fast da alles demontiert, wofür man ihn mal gemocht hat. Vor allen Dingen seine linken Ideale, die hat er über den
Haufen geworfen.
Ja, die sind einfach futsch. Also der Film spielt in einer einzigen Klasse. Das ist die römische Mittelschicht, die sich diese Wohnungen in diesem schicken Haus leisten kann. Und die einzige zweite Schicht, die man sieht, das sind die Populisten, die einmal kurz eine Brandbombe auf ein Kino werfen, weil da für Flüchtlinge Dinge gesammelt werden. Dazwischen gibt es nichts.
Ja.
Und diese wohlsituierten Leute werden in ihrer Privilegiertheit kein bisschen mehr thematisiert. Also das findet statt in einer Welt, wo, glaube ich, niemand mehr über den linksgrünen Tellerrand zu gucken in der Lage ist. Mhm. Und das fand ich wirklich bestürzend. Also gerade die Moretti-Figur selber, so ein verhärmter Vater, der die absolute Antithese seiner eigenen Rolle in Das Zimmer meines Sohnes ist, kann man natürlich auch kritisch sehen, aber dafür fehlt es einfach diesen ganzen Figuren um ihn herum an Vielschichtigkeit, um hier irgendwas kritisch zu sehen. Also ein schrecklich banales Episodenteil. Es ist ein bisschen wie ein Lindenstraßenmarathon.
Ja, alles klar. Dann haben wir das auch noch geklärt. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit, und wir müssen jetzt direkt schon weiter.
Keine Ursache.
Bis bald. Dann. Tschüss.